Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt sie Susanne Kuhlmann. Herzlich willkommen. Auf großen Werbeseiten in Zeitungen verkünden Discounter zurzeit, dass das Töten männlicher Küken unterbleiben soll, das bisher mit der Eierproduktion verbunden ist. Welche Alternativen sich abzeichnen, hören Sie gleich. Belgien hat mit der Suche nach einem Standort für ein Atommüllendlager begonnen und das ruft seine Nachbarn auf den Plan. Übermorgen ist Tag des Gartens. Wie naturnahes Gärtnern funktioniert, schildert gleich Corinna Hölzel vom BUND. Auto statt U-Bahn, Corona verändert das Mobilitätsverhalten der New Yorker und Kurzarbeit drohen weniger Urlaubsgeld und weniger Urlaubstage. Dazu heute der Verbrauchertipp. Die Nutztierhaltung steht seit langem in der Kritik und Gerichte haben sich mehrfach mit dem Thema befasst. Trotzdem gibt es bis auf weiteres enge Kastenstände für Sauen, werden Ferkel betäubungslos kastriert und männliche Küken getötet. Etwa 45 Millionen werden Jahr für Jahr vernichtet, weil sie sich nicht für die Mast eignen, denn dafür werden andere Zuchtrassen verwendet als für die Eierproduktion. Morgen jährt sich das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig, in dem die Richter feststellten, dass das Kükentöten sowohl dem Tierschutzgesetz als auch dem Staatsziel Tierschutz widerspricht. Landwirte, Wissenschaftler, Tierschützer und nun auch der Handel suchen nach Lösungen. Wesentlich näher gekommen sind sie sich noch nicht. Annette Eversberg mit der ganzen Geschichte.
Männliche Küken, die sich nicht zur Mast eignen, sind ein Ergebnis jahrelanger Züchtung. Es geht in erster Linie um die Hennen, die möglichst viele Eier legen sollen. Die männlichen Küken sind da unerwünscht. Sie werden getötet, beklagt Katrin Wenz vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND.
Es ist noch immer erlaubt. Leider wird es noch immer durchgeführt und es ist auch noch weiterhin genehmigt, weil das Gericht damals der Ansicht war, dass die Wirtschaft hier noch nicht so weit ist und eben noch mehr Zeit braucht.
Dennoch, seit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig stehen Politik, Geflügelwirtschaft und Handel unter Druck, eine Alternative für das Töten von 45 Millionen männlicher Küken jährlich zu finden. Auch im Koalitionsvertrag ist die Beendigung des Kükentötens als Zielvorgabe enthalten. Dabei sind verschiedene Verfahren im Gespräch. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft setzt da auch auf zwei technische Lösungen und fördert diese mit insgesamt 5 Millionen Euro. Schon im Ei soll das Geschlecht, so ein Werbefilm des BMEL, zuverlässig bestimmt werden können. Beim spektroskopischen Verfahren werden Eier am dritten Tag nach dem Anbrüten mit Hilfe eines Laserstrahls vorsichtig geöffnet.
Das Innere der Eier bleibt dabei unbeschädigt. Als nächstes wird mit einem Spektroskop ein spezieller Lichtstrahl in die geöffneten Eier geschickt. Völlig berührungsfrei kann so innerhalb weniger Sekunden durch die unterschiedlichen Frequenzen des zurückgeworfenen Lichts das Geschlecht bestimmt werden.
Zur Praxisreife hat es bereits das endokrinologische Verfahren der Firma Select gebracht, das ursprünglich an der Universität Leipzig entwickelt wurde. Endokrinologisch deshalb, weil die Entscheidung, ob Huhn oder Henne, mithilfe einer Hormonbestimmung getroffen wird, Geschäftsführer Dr. Ludger Brelo.
Wir können heute am 8. bis 9. Bruttag nachweisen, ob in einem Brutei sich Östronsulfat befindet oder nicht. Und wenn wir das ermittelt haben, in dem Brutei befindet sich Östronsulfat, dann wissen wir, es ist ein weibliches Ei. Diese Eier werden dann weitergebrütet, bis sie als rein weibliche Küken dann schlüpfen. Und die männlichen Bruteier werden eben aussortiert und aus denen wird ein hochwertvolles und wirksames Futtermittel produziert.
Von Discounter-Seite wird derzeit Druck auf die Geflügelwirtschaft aufgebaut. In einer aktuellen groß angelegten Werbekampagne verspricht Aldi, das Kükentöten bis Ende 2022 ganz zu beenden. Die Rewe-Gruppe bietet schon seit 2019 in nunmehr 5.500 Rewe- und Pennymärkten unter dem Label Respekt Eier an, bei denen das Kükentöten durch Geschlechtsbestimmung nach dem Select-Verfahren vermieden wurde. Friedrich Otto Ripke vom Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft geht das alles noch zu schnell und beim endokrinologischen Verfahren der Geschlechtsbestimmung hat er Bedenken hinsichtlich der Kosten.
Wir wissen bisher von dem Verfahrensanbieter, dass es um die 2 Cent pro Ei liegen könnte. Im Lebensmitteleinzelhandel erlösen die Legehennenhalter dafür 7 bis 9 Cent im Schnitt. Wenn 2 Cent davon für das Geschlechtsbestimmungsverfahren gebraucht werden, ist das ein relativ hoher Anteil. Da werden nicht alle gleich freudestrahlend Hurra schreien und da mitmachen. Wir müssen eigentlich auch mit dem Lebensmitteleinzelhandel darüber reden, ob wir eine Kostenbeteiligung von dort erwarten dürfen.
Die technischen Lösungen, so die Bioverbände Bioland, Demeter oder Biokreis, aber auch die Aufzucht von männlichen Küken als Bruderhähne, haben einen entscheidenden Mangel. Sie fördern weiterhin die Zucht von Hochleistungen, Belastungsrassen bei den Legehennen. Deshalb plädieren Josef Brunbauer vom Biokreis und Katrin Wenz vom BUND vor allem für das Zweinutzungshuhn als langfristige Alternative zum Töten männlicher Küken. Selbst wenn auch durch das Zweinutzungshuhn die Eier teurer werden.
Wir haben hier nicht diese Hochleistungshennen, die eben so sehr viele Eier legen, aber wir haben auch Hähne, die eben Fleisch ansetzen und die eben auch für den Fleischkonsum gebraucht werden. Bei den Bruderhahn-Initiativen, da werden die Brüderhähne auch nicht getötet, sie werden großgezogen, sie setzen aber sehr wenig Fleisch an und aus Tierschutzsicht macht das Sinn, aber aus ökologischer Sicht ist das Zweinutzungshuhn da dennoch viel, viel besser.
Das Kükentöten beenden. Inzwischen dringt auch der Handel auf Lösungen. In Belgien soll in 5 Jahren Schluss mit der Atomkraftnutzung sein und die Suche nach einem Endlager für radioaktiven Abfall läuft. So wie in Schweden, in der Schweiz und auch bei uns wird geprüft, welche geologischen Formationen sich eignen, um darin dauerhaft Atommüll zu bergen. Auch grenznahe Gebiete geraten in den Fokus, was Nachbarländer zu Mitbetroffenen macht. Die aktuelle belgische Endlagersuche stößt vor allem im angrenzenden Luxemburg auf Kritik und auch in manchen deutschen Bundesländern. Einzelheiten von Tonja Koch.
Die Luxemburger werfen der belgischen Regierung vor, sie nicht angemessen an der Suche nach einem atomaren Endlager zu beteiligen. Den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Pläne hält die luxemburgische Umweltministerin Carol Dieschborg für fragwürdig, weil sie auf dem Höhepunkt der Corona-Krise erfolgt sei. Darüber hinaus seien die von Belgien zur Verfügung gestellten Informationen wenig transparent, wettert Dieschborg Anfang Mai auf einer Pressekonferenz. Im Moment wissen wir nur, dass Atommüll eingelagert werden soll und dass dafür 7 mögliche Standorte in Frage kommen, die in Grenznähe zu Luxemburg liegen. Noch sind die Pläne in einem sehr frühen Stadium. Zunächst soll untersucht werden, welche Gesteinsformationen sich denn überhaupt eignen. Deshalb ist es nach Auffassung der belgischen Umweltministerin auch verfrüht, bereits jetzt die möglichen Auswirkungen der Lagerung des strahlenden Mülls mit den Nachbarn zu erörtern. Das sieht die luxemburgische Umweltministerin ganz anders. Das ist aus Luxemburger Sicht nicht haltbar und ich finde es inakzeptabel, dass ein solches Projekt auf die Schiene gesetzt werden kann, ohne zu wissen, was die Auswirkungen auf Boden, Wasser, die Umwelt und vor allem, welche Auswirkungen es auf die Menschen hat. Bis morgen haben die Belgier Zeit, sich zu den Plänen zu äußern. Und Carol Dieschborg hat auch die Luxemburger aufgefordert, sich zu Wort zu melden, um den belgischen Nachbarn zu signalisieren, wir sind auf der Hut. Dazu hätten sie auch allen Grund, sagt der Präsident des luxemburgischen Städte- und Gemeindebundes Civicol, Emil Eicher.
Das sind 80% der Bevölkerung, die Trinkwasser aus dem Stausee von Esch-sur-Sûre herbekommen. Und das liegt nun mal direkt in den Schieferschichten des Syndicats de Neuchâteau, wo auch ein Endlager geplant ist. Also machen wir uns sehr viel Sorgen über unsere Trinkwasserversorgung.
Der Verband hat eine Resolution verfasst, ebenso die Abgeordnetenkammer und die Regierung. Darin werden die belgischen Atommüllpläne in der vorliegenden Form abgelehnt. Das nordrhein-westfälische Umweltministerium erklärte hingegen auf Anfrage, offiziell seien weder das Land noch der Bund in Kenntnis gesetzt. Man werde deshalb abwarten, bis konkrete Standorte definiert seien. Rheinland-Pfalz wiederum arbeitet an einer Stellungnahme. Widerstand sei willkommen, sagt Eicher.
Wir wollen nicht zusehen, dass irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, ohne dass wir uns lautstark bemerkbar machen und uns auch wehren werden.
Im weiteren Verfahren im Rahmen einer strategischen Umweltprüfung müssen die Nachbarn gehört werden. Das ist in internationalen Abkommen und europäischen Direktiven geregelt. Bereits seit 12 Jahren sucht die Schweiz nach atomaren Endlagern.
Wenn man so volkstümlich sagen will, sind wir auf der Zielgeraden,
sagt Martin Steinebrunner. Er leitet die deutsche Koordinierungsstelle Schweizer Tiefenlager. Von ursprünglich 6 Lagerstätten seien nur noch 3 in der engeren Wahl. Von Anfang an seien die Nachbarn in den Prozess eingebunden worden, so Steinebrunner. Von Anfang an sei aber auch klar gewesen, dass zumindest die hochradioaktiven Reststoffe in der Nähe der deutschen Grenze deponiert werden sollen.
Weil die möglichen Standortgebiete, die von ihrer geologischen Eignung für diese Abfälle in Frage kommen, die waren alle 3 direkt an der Grenze.
Die betroffenen Landkreise Waldshut, Konstanz und Schwarzwald-Baar sind über Regionalkonferenzen am Verfahren beteiligt. Ihr Einfluss sei jedoch begrenzt.
Zum einen dadurch, dass die deutsche Seite natürlich in diesem Verfahren eine Minderheitenposition darstellt. Aber das liegt in der Natur der Sache. Es ist letztendlich ein Schweizer Projekt, ein nationales Projekt der Schweiz.
Tonia Koch über die Suche Belgiens nach einem möglichen Endlager für Atommüll und über den Unmut, den das in Nachbarländern auslöst. Die Schweiz hat ähnliche Probleme. Garten, Terrasse oder Balkon sind wohl in diesem Frühjahr wertgeschätzt worden wie noch nie. Mit der Corona-Pandemie kam schönes Wetter, ideal zum Schneiden, Pflanzen, Umplanen oder einfach zum Genießen des eigenen Grüns. Seit 1984 gibt es den Tag des Gartens in Deutschland. Er fällt immer auf den zweiten Sonntag im Juni, diesmal also auf übermorgen. Dass Gärten, egal ob winzig oder ausgedehnt, wichtig für Natur und Umwelt sind, zeigen nicht nur die Hinweise auf das Insektensterben und den Schwund der Artenvielfalt insgesamt. Rund 17 Millionen Privat- und Kleingärten machen 2,6% der Fläche in Deutschland aus. Am Telefon ist Corinna Hölzel, Pestizidexpertin beim Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND. Hallo, Frau Hölzel.
Ja, hallo, ich grüße Sie.
Was ist das Wichtigste, wenn man Garten, Terrasse oder Balkon naturnah gestalten will?
Also die wichtigsten Punkte, die man beachten sollte, sind keine Pestizide einzusetzen, keinen chemisch-synthetischen Dünger einzusetzen und auch keinen Torf einzusetzen. Bei der Pflanzenauswahl sollte man heimische, robuste Pflanzen wählen, also Hände weg von gefüllten Blüten und Exoten, die bringen nichts für die heimische Insektenwelt. Und was auch eine wichtige Herausforderung ist für viele, Mut zur Wildnis. Man sollte einfach mal wachsen lassen, was die Natur hervorbringt und sich daran erfreuen, was das ist. Nicht jede Ecke aufräumen, mähen, begradigen, sondern einfach auch mal so ein bisschen die Natur sich selbst überlassen.
Welche Pflanzen sollten denn da sein für Insekten und damit auch für Vögel und Igel? Nennen Sie doch mal ein paar Namen.
Also das Wichtigste ist, dass wir ein Blühangebot in den Gärten haben vom zeitigen Frühjahr bis zum späten Herbst, also das ganze Gartenjahr über. Das fängt dann an mit den Schneeglöckchen und dem Krokus, die schon ganz wichtige Pollen für Bienen sind und geht dann bis zur späten Herbstaster. Und im Sommer, da gibt es eine Riesenauswahl von schönen Blumen, Sonnenblumen, Glockenblumen, Leinkraut, auch Disteln. Wer jetzt nur einen Balkon hat, kann trotzdem ganz viel tun für die Insektenwelt. Der kann zum Beispiel Kräuter pflanzen auf dem Balkon in Kästen und die Kräuter dann eben auch mal blühen lassen. Also sowas wie Salbei oder Borretsch, Minze, Basilikum. Das ist alles ganz wertvoll als Nahrung für Bienen. Und im Garten sollten nicht fehlen auf alle Fälle die Beeren jeglicher Art und eben auch Obstbäume und Gehölze. Das ist auch eine große, wichtige Trachtquelle und wichtige Pollen und auch Nektarlieferant für Bienen, Honigbienen und auch Wildbienen.
Wo besorgt man sich die Pflanzen am besten? Also jetzt die kleineren. Die Deutsche Umwelthilfe berichtet gerade von ihrer Umfrage bei Händlern und kommt zu dem Ergebnis, dass Gartencenter und Baumärkte Pflanzen vor allem in Einwegtöpfen aus Kunststoff verkaufen, die dann im Müll landen. Geht es auch anders?
Ja, das ist richtig. Das ist ein Problem. Ein weiteres Problem bei den jungen Pflanzen im Gartencenter und Baumärkten ist, dass oftmals diese Pflanzen von weit her kommen. Also die kommen aus Lateinamerika, Afrika, wo sie produziert werden, wo sie oft unter Einsatz von Pestiziden hergestellt werden. Das ist ein riesen Gesundheitsproblem für die Arbeiterinnen, sind meistens Frauen in den Ländern. Und die Pflanzen enthalten dann auch Rückstände von diesen Pestiziden, wenn wir sie dann hier einpflanzen. Also eine Alternative für den Verbraucher, Verbraucherin ist auf alle Fälle Biopflanzen zu kaufen, möglichst beim regionalen Gärtner, der es eben auch vor Ort dann anbaut und aufzieht. Für das Problem des Transports und der Plastiktöpfe, da muss tatsächlich jetzt mal an den Handel appelliert werden, an den Pflanzenhandel, dass da jetzt auf Mehrwegsysteme umgestellt wird und dass sowas erst mal angefangen wird zu entwickeln. Das sind wir noch ein bisschen am Anfang, der Handel.
Pflanzen kränkeln manchmal oder werden angefressen. Was dann, wenn Pflanzenschutzmittel, Pflanzenbehandlungsmittel außen vor bleiben sollen?
Also ganz wichtig ist ja immer der Standort, wo pflanze ich meine Pflanze hin, welche Boden habe ich, welche Lichtverhältnisse, Wasser. Wenn das nicht stimmt, wenn das nicht der richtige Standort ist, dann ist eine Pflanze anfälliger gegenüber Schädlingen oder Krankheiten. Also da muss man genau achten drauf. Dann kann man eine Pflanze auch stärken, schon im Vorfeld. Da gibt es Pflanzenjauchen, zum Beispiel aus Brennnessel oder Beinwell, die man selber ganz einfach herstellen kann, einfach nur mit Wasser aufbrühen und stehen lassen. Damit stärkt man eine Pflanze und macht sie widerstandsfähiger. Man kann Schädlinge, die auf eine Pflanze gehen, ablesen oder mit Wasser abspülen. Und wenn das alles nichts mehr hilft, dann muss man auch mal in der Lage sein und mutig genug sein, sich von der Pflanze zu trennen. Wir haben das Problem Buchsbaumzünsler. Viele Buchsbäume sind befallen. Das ist nur mit Gift zu regeln. Und da muss man sich dann entscheiden, lieber die Pflanze mal austauschen in eine freundlichere Pflanze, die nicht so sehr befallen wird von Schadinsekten und die alte eben nicht einsetzen. Also nicht zu jedem Preis die Pflanzen weiterhin im Garten halten wollen, denn den Preis, den zahlen letzten Endes die Insekten und dann wir alle und das ganze Ökosystem.
Danke, Corinna Hölzel vom BUND zum Tag des Gartens am kommenden Sonntag. Die U-Bahn war das Hauptverkehrsmittel der meisten New Yorker für den Weg zur Arbeit. Vor der Corona-Pandemie jedenfalls. Jetzt meiden viele die früher stets überfüllten Züge. Das liegt auch an einer Warnung der US-Gesundheitsbehörde CDC vor größerer Infektionsgefahr in öffentlichen Verkehrsmitteln. Droht Manhattan jetzt der Verkehrsinfarkt? Aus New York, Peter Mücke. New York's back.
Let's go. Am ersten Tag der vorsichtigen Wiedereröffnung der Millionenmetropole ließ sich New Yorks Gouverneur sogar dazu herab, medienwirksam U-Bahn zu fahren. Sonst lässt sich Andrew Cuomo mit der gepanzerten Limousine von seinem Amtssitz in Albany in sein Büro in Manhattan bringen. Aber für ein paar tolle Bilder begibt sich auch der Gouverneur mal in den Untergrund. Seine Botschaft: U-Bahnfahren ist sicher. The MTA will reopen with disinfected train cars. Alle U-Bahn-Waggons sind desinfiziert worden. Sowas hat es noch nie gegeben. Normalerweise gibt es immer Klagen darüber, wie dreckig die Wagen sind. Jetzt sind sie sogar desinfiziert. Nicht mal meine Badezimmer zu Hause sind desinfiziert, aber die U-Bahn, die Vorortzüge und die Busse in der Stadt. Buses etc. Als Gouverneur ist Cuomo der Chef der MTA, die den öffentlichen Nahverkehr in New York betreibt. Durch die Corona-Pandemie und die weitreichenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens sind die Fahrgastzahlen um mehr als 90% eingebrochen. Die ohnehin chronisch unterfinanzierte MTA steht vor der Pleite, sagt Nicole Gelinas vom Think Tank Manhattan Institute. Die Hälfte des Budgets kommt aus den Fahrkartenerlösen, aber die U-Bahnen sind leer, die MTA hat kaum Einnahmen daraus. Und die andere Hälfte kommt aus Steuereinnahmen des Bundesstaates. Aber auch die sind durch die Folgen der Pandemie eingebrochen. Schon vor der Corona-Krise drückte sich Cuomo vor Investitionen in den Nahverkehr. Ende Januar schmiss der als Krisenmanager gefeierte U-Bahn-Chef Andy Byford nach 2 Jahren entnervt hin. Auf ihm lagen bis dahin alle Hoffnungen, dass aus dem völlig maroden System doch noch ein halbwegs effizienter Nahverkehr werden könnte, sagt Stephen Cohen von der Columbia University. Das Hauptproblem der New Yorker U-Bahn ist, dass das Signalsystem aus den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts stammt. Überall sonst auf der Welt können viel mehr Züge auf die Strecke geschickt werden. Das ginge auch hier, wenn man in die Infrastruktur investieren würde. Dann wären die Züge auch nicht mehr so überfüllt. Vor Corona quetschten sich jeden Tag 8 Millionen Menschen in die Waggons und Busse. Zu Stoßzeiten waren die U-Bahnen so überfüllt, dass sie gar nicht mehr anhielten und Pendler schon mal eine halbe Stunde auf einen einigermaßen leeren Zug warten mussten. Auch ein Grund dafür, dass sich das Coronavirus so schnell in New York ausbreiten konnte. Die US-Gesundheitsbehörde CDC rät bereits, keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr zu benutzen. Eine Katastrophe, sagt Jacob Faber von der New York University.
My concern is that more and more people are going to become car drivers.
Meine Sorge ist, dass jetzt noch mehr Menschen aufs Auto umsteigen. Und das Schlimmste wäre, wenn die U-Bahn dann ein Verkehrsmittel nur noch für arme Afroamerikaner und Hispanics wird, die sich kein Auto leisten können. Denn dann würde die Unterstützung für den öffentlichen Nahverkehr noch mehr zusammengestrichen. Gouverneur Cuomo hält sich bedeckt, was die Zukunft der MTA betrifft und fordert finanzielle Unterstützung aus Washington, die allerdings nicht besonders wahrscheinlich ist. Sonst hat er nur einen Rat für die New Yorker Pendler in der Nach-Corona-Zeit.
If you're on a subway platform and you see the subway car is crowded, okay, wait for the next one.
Wenn der Zug zu voll ist, einfach auf den nächsten warten.
Auto statt U-Bahn, Corona verändert das Mobilitätsverhalten der New Yorker. Die Corona-Krise ist für viele Beschäftigte auch eine finanzielle Krise, denn hunderttausende Betriebe in Deutschland haben Kurzarbeit angeordnet und damit gehen Gehaltseinbußen einher. Und wie sieht es mit den Urlaubsansprüchen und dem Urlaubsgeld aus? Der Verbrauchertipp von Hilde Braun.
Wer einen Jahresanspruch auf 6 Wochen Urlaub hat, hat diesen auch während der Zeit, in der Kurzarbeit geleistet wird. Werden statt 5 Tagen die Woche nur 2 Tage gearbeitet, müssen für eine Woche Urlaub nur 2 Urlaubstage genommen werden, erklärt Ernesto Klengel, Referent für Arbeitsrecht beim Hugo-Sinzheimer-Institut.
Allerdings können Arbeitnehmer auch die Urlaubstage einsetzen, die sie angesammelt haben, als voll gearbeitet wurde. Mit einem Urlaubsanspruch von 4 Tagen erhält man also bei einer 2-Tage-Woche 2 Wochen arbeitsfrei. Das ergibt sich klar aus einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs.
Unklar ist, was aus dem Urlaubsanspruch wird, den sich Arbeitnehmer während der Kurzarbeit erarbeitet haben. Also, arbeiten Sie in einer 5-Tage-Woche nur an 2 Tagen, dürfen Sie laut europäischem Recht auch nur 2 Tage frei bekommen, wenn Sie wieder voll arbeiten. Das ist aber nach deutschem Arbeitsrecht anders.
Denn im deutschen Recht ist eine Betrachtung nach Wochen angelegt und das deutsche Urlaubsrecht kann Arbeitnehmer besser stellen als die europarechtlichen Mindestvorgaben. Für Zeiten, in denen wieder voll gearbeitet wird, muss der Urlaubsanspruch daher meines Erachtens wieder auf die volle wöchentliche Arbeitszeit umgerechnet werden. Der Urlaubsanspruch beträgt demnach bei einer 5-Tage-Woche auch wieder 5 Arbeitstage.
Bei Kurzarbeit, die so aussieht, dass überhaupt nicht gearbeitet wird, entsteht trotzdem ein voller Urlaubsanspruch. Ähnlich wie während einer Erkrankung, bei der ja auch nicht gearbeitet wird. Deshalb sollten Arbeitnehmer es nicht hinnehmen, wenn ihnen aufgrund von Kurzarbeit der Urlaubsanspruch gekürzt wird. Rechtlich ist das jedoch noch nicht abschließend geklärt. Deshalb macht es hier Sinn, sich fachliche Hilfe zu suchen. Urlaubsanträge darf der Arbeitgeber während der Kurzarbeit nur dann zurückweisen, wenn dringende betriebliche Gründe vorliegen.
Das wird er häufig nicht tun können, da Kurzarbeit ja gerade beantragt wird, wenn im Betrieb nun weniger zu tun ist. Wenn der Urlaub bereits vor der Kurzarbeit genehmigt wurde, ist es aus Sicht des Arbeitgebers kaum möglich, den Urlaub einseitig zurückzunehmen.
Einen Zwangsurlaub muss niemand hinnehmen, auch nicht in der Corona-Krise. Allerdings können Beschäftigte bereits beantragten Urlaub nicht einfach so verschieben, da sind sie auf das Einverständnis des Arbeitgebers angewiesen. Wer aufgrund von Kurzarbeit finanzielle Probleme hat, den gebuchten Urlaub zu bezahlen, kann aber versuchen, ihn zu stornieren. Eine Reiserücktrittsversicherung greift hier jedoch in der Regel nicht. Ernesto Klengel.
Oft hilft hier ein Blick in die Vertragsunterlagen. Die Bedingungen der Police sind in den ARB, den allgemeinen Reisebedingungen, enthalten.
In der Vergangenheit hat die Bundesagentur für Arbeit von den Arbeitgebern verlangt, dass die Urlaubstage aufgebraucht werden, bevor Kurzarbeit gewährt wird. Das ist in der Corona-Krise anders. Denn der Urlaub wird ja auch dazu verwendet, die Kinder zu betreuen.
Es kann also auch grundsätzlich während der Kurzarbeit Urlaub genommen und angetreten werden. Das Recht auf Urlaub heißt Recht auf bezahlten Urlaub. Bei der Kurzarbeit gilt der Grundsatz, dass Entgeltkürzungen nicht zu berücksichtigen sind. Der Arbeitgeber hat also während des Urlaubs das volle Arbeitsentgelt zu zahlen.
Auch das Urlaubsgeld kann der Arbeitgeber nicht ohne weiteres streichen. Das hängt aber davon ab, ob die Zahlung im Tarifvertrag ausgewiesen wird, denn ein gesetzlicher Anspruch besteht darauf nicht. Im Streitfall sollte man sich hier rechtliche Hilfe holen.
Der Verbrauchertipp von Hilde Braun. Kinderarbeit ist in einer Reihe von Ländern an der Tagesordnung. Es gibt einen neuen Anlauf für ein Lieferkettengesetz. Dazu gleich mehr hier im Deutschlandfunk. Soweit Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann. Ich verabschiede mich.